Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans, und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Es sind noch gute 4 Wochen bis zum Beginn der Sommer-Grand Prix-Serie und wir versuchen weiterhin, das Sommerloch so gut es geht zu füllen. Ich bin Luis Holuch und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Ausgabe gleich zweimal Gesellschaft bekomme. Und zum einen ist heute wieder mit dabei unsere Podcast-Weltmeisterin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo Luis.
Schön, dass du mit dabei bist und aktuell im Urlaub auf Mallorca, aber trotzdem zum ersten Mal seit Februar dabei, unser Teilzeit-Vorspringer Andreas Schuler. Servus Andi.
Hallo zusammen.
Ja, mit Uli hatte ich das Thema in der letzten Folge schon besprochen. Wie ist es denn bei dir, Andi? Was hast du so getrieben seit dem Winterende und hast du überhaupt schon wieder Bock auf Skispringen?
Puh, gute Frage. Ich war beschäftigt mit meinem Studium, habe das hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Von dem her bin ich ein bisschen von der Sportwelt abgeschnitten gewesen bis anhin, aber ich bin motiviert, da wieder zurückzukommen und ja, freue mich dann auch im Sommer ein paar Skisprungwettkämpfe zu sehen.
Sehr schön. Ihr habt ja in Einsiedeln auch Heimwettkämpfe in diesem Sommer. Dementsprechend ist das Warten bis dahin auch gar nicht mal so lange. Und bevor wir mit dem Thema der Folge richtig loslegen, möchte ich noch ein kurzes Dankeschön loswerden. Und zwar an alle, die sich in den letzten 6 Wochen auf dem Weg in die Kinos gemacht haben, um unseren Film 7 Sekunden anzuschauen. Auch im Namen von Martina Di Lorenzo, herzlichen Dank. Wir haben uns wirklich sehr über alle Besucherinnen und Besucher gefreut, darüber, dass der Film so gut ankam. Ihr habt uns wirklich mit Lob überschüttet, uns mit Fragen gelöchert und teilweise sogar eine Fortsetzung gefordert. Das ist natürlich wirklich großartig und auch einiges, was es da zu verarbeiten gilt. Und spezieller Dank jetzt sogar an deine Landsleute, Andi, denn die Schweizer Skispringer, die waren diese Woche in Oberstdorf auf Lehrgang und sind gemeinsam ins Kino gegangen, um sich den Film anzuschauen. Also die ersten männlichen Skispringer, die sich den geschlossen angeschaut haben. Deswegen, falls da jemand zuhört, merci vielmals und hoffentlich nehmen sich da weitere Skispringer ein Beispiel dran. Wäre sehr, sehr schön. Und ja, mit der Schlagzeile Schweizer Skispringer strömen ins Oberstdorfer Filmtheater hätten wir eigentlich schon die Schlagzeile für diese Folge gemacht, denn wir machen heute mal was ganz anderes. Wir bieten ja im weitesten Sinne ein journalistisches Produkt an. Also wir analysieren das Geschehen, nehmen euch mit hinter die Kulissen des Sports und erklären, wie gewisse Dinge zustande kommen. Und normalerweise sprechen wir natürlich über die Aktualität. Heute schauen wir aber mal in die Vergangenheit. Uli und Andi waren sofort Feuer und Flamme, als ich ihnen von der Idee erzählt habe, dass wir mal schauen, Mensch, wie ist denn in den letzten 15 Jahren eigentlich über das Skispringen berichtet worden? Was waren so die Themen? Und deswegen werden wir jetzt ein kleines Potpourri an Schlagzeilen und Artikeln durchstöbern und mal gucken, was wir mit dem Wissen von heute dazu so zu sagen haben. Und ich habe dazu ein kleines Glücksrad gebaut, was ich jetzt das erste Mal drehen werde, um zu bestimmen, um welche Kategorie es das erste Mal geht. Und das sind Regeln und Neuerungen. Und dann schauen wir mal, um welchen Artikel es sich drehen wird. Regeländerungen ist das Stichwort. So, dann schauen wir mal, was uns denn da erwartet. FIS ändert Wind- und Geldregelungen sowie Anzugsregularien ist die Schlagzeile. 2 Zentimeter Toleranz bei neuen Anzügen ist das Stichwort. Wer erinnert sich, um was es da geht? Hat schon jemand eine Vorahnung oder vielleicht sogar eine Erfahrung damit gemacht?
Sag nochmal, wann die Schlagzeile, aus welchem Jahr die stammt. Das wäre
die Schlagzeile ist aus dem Jahr 2014, wenn mich nicht alles täuscht.
Nach Olympia sozusagen.
Genau, ja.
Ich springe jetzt mal wild da ein und ich würde streng behaupten, ich mag mich noch daran erinnern, dass wir mal eine Saison lang Null-Toleranz-Anzüge hatten, was ziemlich bequem war für den Skispringer, ironisch gemeint. Und ja, ich würde jetzt mal streng behaupten, das müsste die Saison danach gewesen sein, wo dann wieder ein bisschen mehr Stoff dazu kam und die Skispringer, würde ich mal sagen, allesamt glücklich darüber gewesen sind oder gewesen waren. Wie auch immer.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Andi. Genau darum geht es. Ich zitiere mal aus dem Artikel, der ist von skispringen.com seinerzeit. Demnach rudert man bei der Festlegung einer Null-Toleranz-Grenze bei den Anzügen wieder zurück. Höchstens 2 Zentimeter Toleranz lässt die Materialkontrolle nun zwischen Körper und Anzug zu. So soll eine überhöhte Anzahl an Disqualifikationen verhindert und den Athleten die Anpassung der Anzüge an den eigenen Körper erleichtert werden. Vor der Einführung der neuen Sprunganzüge galt ein Toleranzbereich von 6 Zentimetern. Also das ist ja eine Erfahrung, die ihr beide gemacht habt. Vielleicht könnt ihr mal kurz darlegen, wie sich das auf den Sprung auswirkt und vor allem aufs Gefühl, wenn diese Toleranz im Anzugschnitt geändert wird.
Also ich glaube, 2013 haben sie dann das mit der Nulltoleranz. Das war irgendein Sommer und ich weiß, das war absolut Katastrophe, weil eigentlich Nulltoleranz geht eigentlich gar nicht. Das hast du nicht mal mit deinen normalen Anziehsachen. Und für mich war das ein ganz schöner Rückschlag auch, was meine Leistung betrifft. Ich kam da überhaupt nicht zurecht, weil es hat dich auch nichts mehr getragen und ich war einfach dann auch sehr unsicher geworden. Wenn du das Gefühl hast, eigentlich trägt dich nichts mehr und das ist ja von was der Skispringer oder die Skispringerin, sage ich mal, lebt. Ein tragendes Gefühl und das war so eng, du kamst kaum rein, gerade im Sommer, wenn es dann noch extrem warm war, das war eigentlich gar nicht möglich, null Toleranz. Also wie will man das messen? Und ich glaube, dann sind sie wieder auf die 6 Zentimeter, weil ja auch die Olympischen Spiele vor der Tür standen. Das hat dann natürlich schon sehr geholfen. Die 2 Zentimeter, wenn man es mal so möchte, ist das eigentlich auch nichts gewesen. Man hat es dann natürlich wieder ausgereizt, wie jede Regel. Und es war ja auch gerade mit der Nulltoleranz ein sehr hohes Sicherheitsrisiko, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, da sind auch viele Stürze zum Anfang passiert, die zwar gut ausgegangen sind, aber wie gesagt, jeder Sturz trägt ja nicht dazu bei, selbstbewusster dann an die ganze Sache zu gehen. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wie gerade jetzt die Toleranzregel ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich denke mal, die 2 Zentimeter wurden dann sehr ausgereizt.
Ich glaube, es müssten 4 Zentimeter sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wo ich aufgehört habe, vor 2 Jahren waren es noch 3 und ich glaube, mittlerweile ist wieder einer noch dazugekommen, also 4 Jahre.
Ja,
Das
ich
ist
denke
so
einfach
das.
wegen der Sicherheit auch, ne, Andi? Also,
Ja,
weil.
klar. Also, ich denke auch, weil mit, wenn wir bei der Nulltoleranz wieder sind, da ändert sich so viel, man fühlt sich nicht mehr wohl. Zum Teil ist es dann auch ein Krampf, würde man jetzt in Schweizerdeutsch sagen. Nur schon in die Position zu kommen, weil halt der Anzug selber einen ein bisschen davon aufhält und das ändert das ganze Sprungbild und macht es dann anstatt sicherer halt eher gefährlicher. Und von dem her bin ich froh, ist diese Regel abgeschaffen worden.
Das war auch die Zeit gerade auch, wo die Stabbindung sehr, dann doch alle Skispringer dann gesprungen sind. Also die Stabbindung hat ja eine Weile gedauert, ehe die wirklich alle gesprungen sind. Aber es war ja auch gerade die Zeit, wo wirklich jeder auf die Stabbindung umgestiegen ist. Und das war ja auch schon ein ziemliches Umgewöhnen, sage ich mal. Und dann kam noch die Null-Toleranz-Regelung dazu. Also das, manchmal fragt man sich wirklich, wer das entscheidet, ob die überhaupt manchmal Ahnung haben von dem Sport und was das für einen Athleten bedeutet. Und nur, dass halt die Messung leichter gemacht wird. Aber wenn wir ehrlich sein, Null Toleranz, eigentlich sind wir ja schon im Minusbereich dann fast gewesen. Man hat sich ja eher noch wie ein Korsett gefühlt. Und was du gesagt hast, ich hatte extreme Probleme, in die Anfahrt zu kommen. Also da haben sie wenigstens zum Glück schnell geschalten. Und komischerweise werden ja immer solche Regeländerungen, also auch so extreme Regeländerungen in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, immer vor so einem Großereignis, wo der Springer gerade mal noch ein halbes Jahr Zeit hat, um sich überhaupt dran zu gewöhnen. Und das verstehe ich dann auch nicht. Und dann wird ja jedes Jahr irgendwie was Neues gefühlt auf den Markt, auf den Regelmarkt geschmissen. Ja, da hoffe ich eigentlich auch, dass da mehr Konstanz reinkommt und gut, dass sie von der Null-Toleranz-Regelung auf jeden Fall weggegangen sind. Und ich denke mal, du als Vorspringer, deiner ist ja 10 Zentimeter groß, oder, Andi?
Ja, also ich hatte noch nicht so viele Vorspringer-Einsätze, aber ich habe schon geschaut, dass der Anzug eher größer anstatt kleiner wird, sage ich mal so.
Was ist denn, ihr habt ja einiges an Schnitten durchgemacht. Was ist denn für euch so der angenehmste gewesen?
Also unangenehm ist einfach zu beantworten. Dann sicher die Nulltoleranz. Und was ich auch unangenehm fand, war das Bauchband, wo auch mal auf Nulltoleranz gewesen oder hätte sein müssen. Und das ging eigentlich auch gar nicht, weil der Bauch ändert sich logischerweise während dem Verlauf des Tages oder der Umfang des Bauches. Und angenehm ist sicher, desto mehr Stoff, desto angenehmer für einen Sportler, würde ich jetzt mal streng behaupten.
Also was für uns schwierig war, und das hat mich dann auch ein bisschen eher in meinem Sprungstil eingeengt, wo dann der Frauenschnitt dazu kam. Weil da echt extrem viele Nähte noch dazusätzlich gekommen sind. Ich denke, immer noch, dass kein Zuschauer erkennt, ob eine Springerin den Anzug anhat, ein Springer den. Also ich würde mal welche fragen, ob die überhaupt einen Unterschied sehen, weil das haben sie ja immer so danach ausgelegt, dass man besser unterscheiden kann zwischen Mann und Frau. Aber für mich, also nach wie vor, finde ich nicht in Ordnung. Und es war auch für uns sehr, sehr schwer, so einen Anzug. Wir hatten jetzt auch nicht vielleicht wie unsere Männer die Gelegenheit, viele Anzüge zu bekommen in der Saison. Wir hatten dann vielleicht 5 Anzüge. Und die weiten sich natürlich auch während der Saison. Es ist eben Material, was auch nachgibt. Und es war sehr schwer für uns dann Änderungen auch vorzunehmen, weil du zu viele Nähte hattest, gerade auch die Naht über die Brust. Und dann die ganzen vielen Teile, das war ein Riesenaufwand auch für die Schneiderei und auch dann für uns Athletinnen, wenn wir selber eben umnähen mussten. Und ich hätte bevorzugt, den Anzug wie die Männer zu springen, weil das auch besser trägt. Und ich glaube, ich mich öfters wohler in der Anfahrt gefühlt hätte. Und ich glaube, das dazu beigetragen hätte auch, dass vielleicht ein bisschen anders manchmal noch meine Karriere am Ende verlaufen wäre.
Sehr schön, mal in diese Materie einzutauchen, weil ja, wie du richtig sagst, Uli, ich glaube, für den normalen Zuschauer ist es halt schwierig zu erkennen, wie die Unterschiede im Anzug eigentlich sind. Deswegen sehr interessant, da mal Einblicke zu bekommen. Gut, dann schauen wir uns mal an, was das Glücksrad als zweite Schlagzeile ausspuckt. Und es ist die Innauer Revolution. Der ehemalige Skispringer und ÖSV-Funktionär Toni Innauer bringt einen neuen Denkansatz für das Skispringen ins Gespräch. Anstatt der etablierten Weltcup-Serie, die für jede Saison eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen festlegt, sieht er die Zukunft in einem Modell, das sich an anderen Sportarten orientiert. Zitat: Wie hat es das Golf gelöst? Wie hat es das Tennis gelöst? Man hat gesagt, dass es nicht nur eine Serie gibt. Stattdessen hat man gemerkt, dass man über die Höhe des Preisgeldes und die Vergabe der Weltranglistenpunkte ein Modell einführen kann, das sich von selbst regelt. So ergeben sich mehrere Serien, die durchaus auch parallel gefahren werden können, äußerte sich Innauer beim österreichischen Fernsehsender Servus TV. Also ein Ligensystem im Skispringen, vielleicht sogar mit Grand-Slam-Turnieren analog zum Tennis. Ich sehe schon vereinzeltes Kopfschütteln. Uli, möchtest du beginnen?
Sag mir nochmal, aus welchem Jahr. Das ist eigentlich immer interessant, ich glaube auch für die Zuhörer.
Es müsste 2009 gewesen sein.
Oh, nach der ersten WM von uns. Ja, ich denke, auf dem Papier sieht das immer alles schön und gut aus. Aber wir haben uns ja jetzt auch schon ein paar Mal in den letzten Sendungen unterhalten, dass es irgendwie so viel geworden ist, so viele Serien, so viele. Und das allein im Winter, wo man schon fast den Überblick nicht mehr bekommt mit Raw, ja, mit bei uns, wie hieß das? Goldene Eule? Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß es schon gar nicht mehr. Silvestertour.
Silvestertour, ja.
Willing Five, und was es alles gibt, dann war ja, glaube ich, noch Polentour und natürlich Vierschanzentournee, aber irgendwie, es finde ich, verliert dann an Bedeutung. Und beim Tennis ist es ja so, da gibt es ja verschiedene Plätze. Da ist das ja vielleicht noch ein bisschen ersichtlicher, aber im Endeffekt interessiert man sich ja auch nur, sage ich mal, für die großen Sachen wie Wimbledon, French Open, Australian Open und dann, ja, die
US
anderen
Open.
Turniere bekommt man ja auch nicht so richtig mit, wenn man mal ehrlich ist. Und Skispringen ist nun mal eine Saisonsportart im Winter und irgendwann muss ja der Athlet auch mal trainieren und ich denke, es gibt dann doch nicht so viele Menschen, die Skisprung auf so einem hohen Niveau betreiben, wenn man es mal wirklich sieht. Und das dann noch aufzusplitten, ich glaube, dann verliert man komplett die Übersicht. Also man verliert dann auch komplett die Wertigkeit. Und klar, ich weiß, dass so ein paar Funktionäre das Skispringen immer noch mehr pushen wollen und am besten das ganze Jahr durchweg gezeigt werden möchte, wie Fußball. Aber ich denke, es ist mit dieser Sportart eben sehr schwierig und es ist ja auch eine ganz andere Belastung auf den Athleten, wenn man eben Skispringt, als vielleicht in anderen Sportarten.
Ja, also ich kann mich nur anschließen. Ich würde halt auch sagen, dass das ganze Wettkampfgeschehen im Skispringen ist auch historisch bedingt, gewinnt es an Wertigkeit. Und jetzt das Beispiel, die Tournee ist, wäre nicht die Tournee, wenn das irgendwie über Jahrzehnte hinweg entstanden gewesen wäre. Und ja, das gleiche mit Olympia, mit WM, was auch immer, da mal einfach komplett was umzuschalten, könnte interessant sein, aber ob das dann gewinnbringend für den Sport ist, sei mal dahingestellt.
Und letzten Endes ist das System ja so aufgebaut, dass eben unterschiedliche Wertigkeit schon gibt. Also du hast eben den Weltcup als herausragende Serie, darunter den Continental-Cup, so als Übergang zwischen Junioren- und Seniorenbereich mehr oder weniger, oder zwischen erweiterter Weltspitze und Weltspitze und darunter eben noch FIS-Cup, Alpen-Cup und was es da sonst noch alles gibt an Nachwuchsserien. Und wenn ich mir den Artikel jetzt so anschaue, dann fühle ich mich sehr zurückversetzt in einige Diskussionen, die wir zuletzt hatten, weil es gibt in dem Artikel nämlich auch eine Gegenstimme, und zwar von Gregor Schlierenzauer, der sagt, Man redet davon, irgendwelche Märkte zu erobern. Ich denke, man muss ganz andere Denkansätze verfolgen. Das, was man hat, perfektionieren. Auch in Europa kann man noch richtig tolle Events aufziehen, denn das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.
Ja, hat er recht. Also so wie wir das jetzt, glaube ich, auch gesagt haben, oder was wir ja auch schon oft in unseren letzten Sendungen erwähnt haben, schon immer mal gesagt haben, es muss perfektioniert werden. Also gerade auch, wenn ich jetzt an die Frauenfischhandtournee denke, es wurde jetzt viele Ansätze angefangen, aber eigentlich in den letzten 3 Jahren nichts so richtig ist eigentlich entstanden und alles nur so halb gewalkt und eigentlich sehr schwierig dann zu sagen, wie viel war es denn wert, mal eine Silvestertournee zu gewinnen oder wie viel war es denn mal wert, jetzt die halbe Fischhandtournee zu gewinnen. Und ich finde, da müsste mehr Konstanz rein und auch mal wieder andere Skisprungorte mit einzubeziehen, wo wir schon lange nicht mehr waren vielleicht. Und das würde ja dann vielleicht auch mal den Nationen helfen. Und dass man dann vielleicht auch als FIS mal die Veranstalter ein bisschen mehr noch unterstützt, weil das hatten wir ja auch schon. Es wird ja immer teurer, so eine Weltcup-Veranstaltung. Und da sagen bestimmt schon auch viele Veranstalter, wenn ich da mit plus minus null rausgehe, war es eigentlich ein super Tag. Aber das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein. Und wenn wir wissen, wie viele Ehrenamtliche da noch mithelfen, wenn man die noch alle eigentlich bezahlen müsste, dann kommt man ja gar nicht mehr mal in die schwarzen Zahlen. Und die braucht man ja, weil so ein Unterhalt von so einer Schanze und auch für unseren Verein sind halt extrem, ja, hoch und das ist das ganze Jahr gesehen. Und da könnte man vielleicht viel eher ansetzen.
Absolut.
Mir fiel in dem Zusammenhang auf jeden Fall noch das Thema Reisewege ein, gerade weil man sich ja bei der FIS auch damit rühmt, irgendwie klimapositiver Sport zu sein, wie auch immer das eigentlich gehen soll. Und wenn man sich dann die Reisestrecken anguckt, gerade jetzt, wenn es um Wettkämpfe in Übersee geht, oder selbst bei den Frauen auch innerhalb von Europa sind die Reiserouten teilweise wirklich fragwürdig. Da müsste man auf jeden Fall auch mal zukünftig ansetzen. Aber interessant, was vor 15 Jahren schon mal diskutiert wurde, wo sich damals schon gestritten wurde und wo wir ja jetzt mit dem Wissen von heute auch sagen können, ist wohl nichts draus geworden und das mit Sicherheit auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen.
Ah, da muss man
Dann
ja nicht mehr
springen.
weit gucken. Das war ja letztens auch, dass eine Schanze Indoor gebaut werden sollte. Dann haben sie doch auch vorgeschlagen, noch mehr über die ganzen Kontinente. Also das sind manchmal so Vorstellungen. Also es sind jetzt andere Vorstellungen, aber ähneln sich doch sehr, wie vor schon fast jetzt knapp 20 Jahren, was der Innauer damals eben gesagt hat.
Ja, absolut. Dann schauen wir in die zweite Kategorie und das ist die Kategorie Material, auch im Prinzip daran anknüpfend, was wir im ersten Thema schon hatten. Und das zweite Thema ist der Stöckelschuh aus dem Jahr 2013. Hatte damals für große Wellen gesorgt. Und ich zitiere mal aus dem Artikel von Bertucci, da heißt es, der Begriff Stöckelschuh ist die kreative Wortschätzung eines Journalisten. Gemeint ist der Schuh bzw. eine im Schuh verwendete Einlage, die den norwegischen Skispringern um den derzeitigen Turnierleader Anders Jakobsen einen Vorteil bringen soll. Ob das wirklich so ist, weiß niemand genau. Ich kann mich erinnern, es hat damals für große Wellen geschlagen, und es hieß dann auch immer, ja, das ist der Grund, warum Anders Jakobsen in dem Jahr die Verschanzentournee gewonnen hat. Ich meine, ihr könnt das natürlich jetzt nochmal deutlich besser beurteilen als ich. Kann eine Einlage im Schuh wirklich so ein Gamechanger sein, dass du deinen Sprung auf ein neues Level hebst?
Ich würde jetzt mal sagen, auch wenn es so ist, ich meine, ist auch ein bisschen part of the game, weil schlussendlich, ich glaube, jeder tüftelt irgendwo im Schuh was rum oder probiert dort weiterzukommen. Und ja, das kam nicht von heute auf morgen zustande, wenn es wirklich so war, weil der Springer muss sich dann auch daran gewöhnen, muss damit trainieren und ja, damit der Jakobsen dann die Tournee gewonnen hat. Ja, es war dann nicht eine Riesenüberraschung, würde ich jetzt mal sagen, weil er höchstwahrscheinlich auch viel dafür investiert hat und es ja, gehört auch ein bisschen zum Sport, dass man da auch austüftelt, würde ich mal sagen.
Ja, es wird ja immer gesucht, wenn jemand so überragend springt, dann wird ja immer der Grund gesucht, daran lag es. Ich kann mich auch noch gut an die Olympischen Spiele zu 10 in Vancouver erinnern, wo der Amann Simon eben diesen krummen Stab auf einmal rausgezaubert hat und da alles gewonnen hat. Klar wird das dazu beigetragen haben, aber er war eben, sage ich mal, der Erste, der das für sich entdeckt hat und konnte es perfekt nutzen. Aber wie viele sind mit dem krummen Stab dann später nicht zurechtgekommen? Und klar war es dann vielleicht da ein Vorteil, aber so eine Einlage, ich meine, das hat fast jeder Sportler mal in seinen normalen Schuhen probiert. Das war, oder auch mit den Keilen. Und der Jakobsen hatte halt dieses Quäntchen Tüftlerglück oder dass es genau in dem Moment zu ihm gepasst hat. Aber allein eine Einlage, wie der Andi schon gesagt hat, macht es dann eben auch nicht, weil springen muss ich immer noch. Und das wird unterstützt haben. Und das war vielleicht der Tick, besser, dass er dann eben in der Antwort besser gesessen hat. Aber wie gesagt, die Einlage alleine macht es nicht. Und das ist ja eigentlich noch, wenn man so möchte, ein sehr geringer Einfluss. Also da war, glaube ich, die krumme Stabbindung von Simon Amann damals viel, viel effektiver und ein größerer Vorteil als bei Vancouver. Und das wird es immer geben. Und sobald ein Skispringer so überragend springt, wird immer was gesucht. Entweder war dann der Anzug zu groß. Wir haben ja auch das mit den Anzügen mal gehabt, wo die Österreicher das mit dem Schritt extrem ausgetüftelt haben, wo es eben nicht die Regelung gab. Aber das ist eben der Sport und das Leben, wo man immer eben gucken muss, dass man den Schritt voraus ist vor der Konkurrenz. Und das war eben in dem Sinne der Jakobsen.
Und das finde ich einen sehr, sehr passenden Vergleich in dem Sinne, man sucht ja immer so die Parallelen zwischen Skispringen und der Formel 1, dass man sagt, Skispringen ist die Formel 1 des Wintersports, hat RTL damals ja schon gemacht. Und man kann wirklich sagen, in Sachen Material nehmen sich die beiden Sportarten tatsächlich nichts. Also da wird dann halt immer geschaut, auch mit Wissenschaftlern und Tüftlern, wie das Regelwerk zu lesen ist und ob es da irgendwelche Schlupflöcher gibt. Und ich glaube, der Stöckelschuh ist ein ganz gutes Beispiel. War ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass es doch schon 2013 war. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen früher verortet in meinem Gedächtnis. Gut, dann schauen wir an, was wir als zweite Schlagzeile in dieser Kategorie haben. Bespitzelung ist das Stichwort. Nach verschiedenen Berichten werden nun von allen Seiten Vorwürfe laut. Die Schweizer verfügten über eine neuartige, in Anführungszeichen, Wunderbindung, die Simon Ammanns Normalschanzentriumph mit möglich machte, monierte das Team Austria. Ein neuartiger Bindungszapfen solle Ammann Vorteile im Luft bescheren. Cheftrainer Alexander Poindner kündigte an, die neue Bindung von der Jury überprüfen lassen zu wollen. Es gehe jedoch um die Zukunft. Man habe ein ähnliches Modell in Planung und wolle nun wissen, ob es eine Zulassung für die Entwicklung gäbe. Ammanns Goldmedaille soll nicht angefochten werden. Auch Poindners deutscher Amtskollege Werner Schuster zeigt sich interessiert an der Debatte um Ammanns Material. Er ist der Ansicht, der Schweizer habe eine Veränderung an seinem Material vorgenommen und ist nun interessiert daran, ob diese Veränderung legal sei. Renndirektor Walter Hofer bestätigte, dass die Österreicher mit diesem Vorhaben an die FIS herangetreten seien, doch bisher habe es am Material keine Beanstandung gegeben.
Ja,
Das ist
sehr
jetzt ein
plötzlich
schöner
Zufall, ja.
Zufall.
Also wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Ich sehe auch das Glücksrad, aber das ist so, was eigentlich damals, finde ich, in der Sportart so mit das Prägendste war, weil das so, also zumindest solange ich so Skispringerin war und, sage ich mal, wirklich bewusst die Sportart wahrgenommen habe, war das, fand ich, also Andi kann es vielleicht auch bestätigen, eigentlich so der krasseste Einschnitt mit für die Sportarten in den letzten Jahren, diese Stabbindung und dann eben, was der Amann dann eben noch rausgezaubert hat, eben die Krümmung. Ich weiß gar nicht, Andi, wie alt warst du da, wo das zu zählen?
Uff, Junge.
Ganz jung, also dich hat das auch noch nicht so tangiert, sage ich mal.
Ja, also ich war da, was war das, so 13, 14 Jahre alt und das hat man dann schon auch mitbekommen. Für mich war, also auch jetzt noch, war der Simon Amann eher noch Vorbild und dann hat er halt noch den Stab dazu geholt. Aber man muss auch da wieder sagen, er war schon die ganze Saison, das kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, er war schon immer ganz, ganz vorne mit dabei, wenn nicht sogar der Beste. Und dann hat er halt zur Olympia noch den Stab rausgeholt und das passt dann halt wie die Faust aufs Auge, dass man dann, ja, der Überflieger der Saison fliegt dann halt allen noch mehr um die Ohren und dann, ja, wird das Ganze auch sehr attraktiv und kann dann halt auch wie ein bisschen Marketing, der Stab sozusagen, weil der Beste springt dann mit dem Stab noch und holt sich die zwei Medaillen und ja, wie vorher schon gesagt, das Material kann einen vielleicht noch ein bisschen besser machen zu einem gewissen Zeitpunkt, aber die Arbeit als Sportler muss davor getan werden.
Ich glaube, er hat auch den Gesamtweltcup damals gewonnen, 2009, 2010. Also lag es ja nicht nur an der Stabbindung oder an dieser Krümmung. Das war eben das i-Tüpfelchen. Und man muss ja auch mal sagen, also jetzt auch im Nachhinein diesen Mut zu haben, wirklich diese Krümmung erst zu Olympia rauszuholen, also zu den Olympischen Spielen, auch gar nicht zu wissen, kann ich vielleicht auch deswegen disqualifiziert werden, weil er war sich vielleicht schon bewusst, dass er da was anderes rausholt. Aber diesen Mut zu haben, das wirklich bis Vancouver die Geduld zu haben, das rauszuholen, er hätte es ja auch für die Vierschanzentournee schon machen können, weil das war ja auch immer sein großes Ziel. Hat er genau gewusst, dass er sich dann vielleicht diesen Vorteil für die Olympischen Spiele eben kaputt macht. Und das finde ich ja eigentlich so noch das Besondere an der Geschichte. Also wirklich diesen Mut aufzubringen und das wirklich erst dort, glaube ich, rauszuholen. Und dass das dann so aufgeht, er hat ja eigentlich, ich glaube, die Krümmung hat es nicht mehr ausgemacht. Ich glaube, er hat die Leute oder die anderen Mitkonkurrenten, also gerade damals Gregor Schlierenzauer und dann kam ja ganz überraschend eigentlich Adam Malysz, der hat ja eigentlich auch, mit denen hat ja eigentlich auch keiner so gerechnet einzeln, hat die, glaube ich, den Kopf so damit mürbe gemacht. Also er hatte so einen physiologischen Vorteil. Ich glaube, der hätte nicht mal so gut springen müssen, aber die anderen haben sich da so verrückt machen lassen. Und das ist ja eigentlich diese Kunst. Und ich sage ja, wie viele sind wirklich da mit dem Krummstab zurechtgekommen und wie viele nicht. Und das war eigentlich nur, ich glaube, er hat da so mentalen Vorteil dann gehabt bei den Olympischen Spielen. Und das ist ja eigentlich manchmal das Extreme. Das hat schon damals auch manchmal da Anni Bauer gesagt, wir machen jetzt irgendwann eine Übung und pass mal auf, nächste Woche erwärmen sich alle so, wenn du gut bist. Also gerade wenn du in der Weltspitze oben ankommst, dann machst du irgendeinen Blödsinn bei der Erwärmung, aber einmal machen das alle so. Also man macht sich oder lässt sich auch schnell verrückt machen und auch manchmal lassen sich sehr schnell die Trainer verrückt machen, wo du manchmal als Athlet denkst, oh, können wir nicht einfach mal erstmal abwarten und bei unserem Zeug bleiben? Und ich weiß noch, der Andi hatte damals auch die Idee mit so einem hohen Schuh, weil das ist die Maren Lumpi gesprungen. Die hatte dann die Sohlen höher gemacht beim Rastschuh. Und dadurch hast du einen Vorteil gehabt, dass deine Schrittlänge größer geworden ist. Aber in der Antwort war es halt totaler Murks. Und das wollte er unbedingt durchboxen. Das war auch eine Saison, wo die deutschen Springerinnen nicht gut waren. Und dann sind sie zurückgegangen und dann ging es wieder. Das war nämlich auch so eine, sage ich mal, Gurkensaison. Aber es lag ganz viel daran, weil wir das mit dem Schuh getestet haben und der Andi da auch nicht zurück wollte. Und das meine ich ja, das ist nicht immer ein Vorteil, weil es bei der einen vielleicht funktioniert. Und es gehört eben viel dazu. Und gerade Skispringen ist ja, wo das ganze Material stimmen muss. Und ja, war sensationell damals von Simon. Und er hat ja so viel gewonnen, er hat es ja auch bestätigt. Also es ist ja nun nicht so, dass er nur dort in Anführungsstrichen zweimal Gold gewonnen hat. Er hat es ja schon 2002 geschafft. Er hat es dann eigentlich bestätigt, er ist Skiflugweltmeister geworden, er hat einen Gesamtweltcup gewonnen. Also ist er wirklich einer der besten Skispringer und das wird jetzt nicht nur an diesem Stab gelegen haben. Aber es war damals sehr auch im Nachhinein lustig, eigentlich zu beobachten, wie er eigentlich die Konkurrenz damit zermürbt hat schon.
Die
Absolut.
Frage ist ja auch, hätte er das unbedingt nötig gehabt, weil er hat in der Saison, wie du richtig sagst, den Skiflug-Weltmeistertitel geholt. Ich habe es gerade nachgeschaut, er hat 9 Springen in der Saison gewonnen. Das waren ja noch ein paar weniger als jetzt aktuell. Es hat ihm wirklich nur die Vierschanzentournee zur perfekten Saison gefehlt. Etwas, was danach ja nur Peter Priots geschafft hat in der Saison 15-16. Wirklich herausragend. Und bevor das jetzt noch untergeht, weil der Artikel ja mit dem Stichwort Bespitzelung losging und das jetzt im Text noch gar nicht gefallen ist, noch als Absatz dazu steht hier drin, das Ringen um die schweizerische Wunderbindung ist indes noch nicht ausgestanden. Ein österreichischer Teambetreuer fotografierte Medienberichten zufolge am Dienstag das Streitobjekt der fraglichen Bindung, eine Handlung, die schnell Bespitzelungsvorwürfe nach sich zog. Das ist gefühlt passiert das alle Jubeljahre mal, oder trügen mich da jetzt meine Erinnerungen, dass es da Spionageaktionen gibt?
Ich kann mich nur erinnern, letzte Saison hat es ja mit den Anzügen der Schweizer auch so eine
Immer
Aktion
die Schweizer,
gegeben.
ja.
Aber ja, es geht wieder ein bisschen ins Gleiche. Dann sieht man, dass jemand gut springt, da läuft es gut und dann als andere Nation wird man dann halt, ja, hellhörig und ja, ob das jetzt Bespitzelung ist oder nicht, aber schlussendlich ein Jahr später hat jeden diesen Stab von dem her. Ja, ich bringe immer gerne den Vergleich beim Skispringen. Es ist wie ein Puzzle mit ganz vielen Teilen. Die Teile kann sich eigentlich jeder schaffen, das kriegt man hin, aber die dann zu einem Gemälde zu bringen, das ist eigentlich die Kunst des Skispringens und das hat zum Beispiel der Simon 2010 in Vancouver hingebracht und der Stab war halt ein Puzzleteil und gab halt noch ganz viele andere Teile, die auch stimmen mussten.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, 2010 war es ja wirklich noch schwieriger, mal noch ein Foto zu machen. Ich meine, heutzutage hat jeder sein Handy dabei. Wenn auch viele so immer so ein Drumherum machen, wenn du das heute möchtest, du suchst dir Fernsehbilder aus, du kannst eigentlich fast alles irgendwie durch Ranzoom, durch Recherchieren herauskriegen. Ich weiß noch, dass immer ganz oft auch, welchen Belag fahren die Springer? Also wie ist die Struktur auf den Skiern? Weil das ist wirklich noch schwer rauszukriegen, weil das siehst du ja nicht unter die Fläche. Da musst du schon nah rantreten. Und das ist auch manchmal, wenn, das hatten wir auch eine Saison, wo wir extrem schnell waren. Da wollte natürlich jeder wissen, was ist unser Schliff. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema. Du kannst einen super Schliff haben und das ist auch ein Vorteil. Auch wenn du, sag ich mal, mistig in der Antwort sitzt, dann kann dir der beste Schliff nützen oder du mit den Kanten irgendwo anstößt, dann bist du auch nicht schnell. Also sind wir wieder dabei. Du kannst dir schon Vorteile erschaffen, aber du musst sie eben auch nutzen. Und weil du das mit dem Puzzleteil sagst, wenn ich mich so bedankt habe, wenn eine Saison erfolgreich war und habe ich auch ganz oft geschrieben, ihr seid ein Puzzleteil von dem großen Puzzle, also an meine Physios, also ich habe das genauso gesehen. Da gehört so viel dazu, dass man eben vielleicht irgendwann mal ganz da oben steht oder überhaupt in die Weltspitze erstmal angekommen ist. Und das vergessen aber auch viele Athleten, glaube ich, dass nicht nur sie der Hauptakteur sind, sondern dass eben auch ganz viele Menschen drumherum dazu beitragen. Und sei es vom Ehrenamt, der die Schanze für die Wettkämpfe mitpräpariert, bis hin zum Physio und deine ganzen Wegbegleiter. Und das sollte man oft nicht vergessen.
Absolut. Sehr schönes Schlusswort von dir, Uli, zu diesem Komplex. Dann springen wir doch mal in die dritte Kategorie und schauen, was uns dort erwartet. Kuriositäten. Ich glaube, jetzt dürfte es unterhaltsam werden. Das ist auch die Kategorie, wo ich fast schon logischerweise die meisten Schlagzeilen rausgesucht habe. Und die erste von zwei, die wir uns jetzt anschauen werden, ist: Martin Lykkänen trainiert für Olympia. Das ist jetzt keine Schlagzeile aus den 80er Jahren, weil da gab es das Internet noch nicht. Deswegen ist es so kurios. Wie die finnische Skisprunglegende diese Woche verkündete, habe er während des Skisprung-Weltcups in Kuopio eine Einladung von FIS-Renndirektor Walter Hofer erhalten, bei den Olympischen Spielen in Sotschi als Vorspringer an den Start zu gehen. Zitat: Walter Hofer fragte mich, ob ich von der Großschanze gesprungen sei, und als ich dies bestätigte, meinte er nur: Willkommen, ließ Nykänen in der finnischen Sportsendung Tolusruutu verlauten. Nun beginnt ein hartes Training für mich. Und als Info noch dazu, er war zu diesem Zeitpunkt zarte 49 Jahre alt. Aber draus geworden ist, glaube ich, nichts, kann man jetzt mit dem Wissen von heute sagen.
Aber mittlerweile wissen wir ja, das Alter spielt ja auch keine Rolle mehr.
Das ist wohl wahr, ja, da hast du völlig recht, lieber Uli. Du hast ihn nicht in Sochi gesehen, du warst ja als einziger von uns vor Ort.
Ja, ich war ja auch nicht so viel an der Schanze, wie ihr wisst. Aber ich glaube, das hätte Schlagzeilen gemacht, nochmal, wenn er wirklich da aufgetaucht wäre und dann wirklich Vorspringer gewesen wäre. Ich glaube, es gibt irgendwann einen Punkt, wo man wirklich nicht mehr zurück auf die Schanze kann, weil das Material sich so extrem verändert hat. Das geht vielleicht jetzt wie beim Andi oder vielleicht würde es sogar bei mir noch funktionieren, wenn ich wirklich sagen würde, ich springe jetzt nochmal. Aber wenn man jetzt nochmal 10, 15 Jahre wartet, ich glaube, da verändert sich nochmal so viel. Man hört ja immer mit dem Gefühl auf, und denkt, man fängt wieder so an. Aber ich glaube, selbst jetzt hat sich materialmäßig schon so viel verändert, seitdem ich aufgehört habe. Und ich denke mal, für seine Gesundheit damals, zumindest was das Sportliche angeht, war es vielleicht besser. Aber er ist ja auch bei den World Masters, glaube ich, noch mal irgendwann angetreten, auch ziemlich spät. Und andererseits sagt man immer, Skispringen verlernt man nicht, ist wie Fahrradfahren.
Ja. Aber die Frage wäre dann schon gewesen, ja, einfach über die Schanze zu kommen, kriegt man vielleicht noch hin, aber
Einmal,
ob es
auf
dann
jeden
auch
Fall.
noch, ja, ob es dann noch Spaß macht und das Ganze wirklich Sinn macht, sei dahingestellt, ja.
Es ist, glaube ich, nicht ganz auf dem Level gewesen von Janne Ahonen, der ja gefühlt immer noch jedes Jahr an den finnischen Meisterschaften zum Beispiel teilnimmt. Witzigerweise wird der in dem Artikel auch genannt. War, glaube ich, das, ich habe den Überblick verloren. Er hat ja, glaube ich, drei Comebacks gemacht. Es müsste das erste gewesen sein, dass er dann doch nochmal im Weltcup irgendwie aufgetaucht ist und versucht hat, sich zu Olympia zu qualifizieren. In dem Stadion war Martin Nykänen, Gott hab ihn selig, zu dem Zeitpunkt ja dann schon nicht mehr. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was das Glücksrad als zweite Kuriosität für uns raus spuckt. Und wir springen von einer Sportlerlegende zur nächsten, nämlich zu Franz Beckenbauer. Jetzt fragen sich sicherlich alle, was hat Franz Beckenbauer mit Skispringen zu tun? Ich werde es euch jetzt sagen. Fußballkaiser Franz Beckenbauer zeigte sich nach der Wahl Pjongchangs zum Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2018 entsetzt. Zitat: Die europäischen Mitglieder des IOCs haben München verraten, erklärte Beckenbauer, der im südafrikanischen Durban die deutsche Delegation bei der letzten Präsentation unterstützte, gegenüber der Bild-Zeitung. Es ist eine Riesensauerei, dass Europäer anderen Europäern nicht helfen. Damit geht Beckenbauer auf die Tatsache ein, dass sich insgesamt 42 Europäer unter den stimmberechtigten Mitgliedern bei der Wahl befanden. Beckenbauer sieht für die Nichtunterstützung der Bewerbung Münchens und Annecys ganz bestimmte Gründe. Zitat: Viele denken lieber an eine spätere Kandidatur des eigenen Landes und wollen so ihre Chancen nicht beschädigen, zeigte sich der 65-Jährige enttäuscht vom IOC.
Irgendwo hat er ja recht, wenn du jetzt das so vorliest, dass bei den Abstimmungen dann doch nicht immer für den besten Veranstalter gestimmt wird. Mittlerweile haben wir ja nicht mehr das Problem, weil sich ja nur noch einer zur Verfügung stellt.
Das hatten
Also
wir
da
gerade
sieht man mal,
letzte
wie die
Folge, ja.
Zeiten sich ändern. Also was wir ja schon letzte Folge hatten, wenn ich weiß, wie
Ja.
viele Veranstalter sich immer da gemeldet haben. Und ich denke, ja, ich denke, München wäre vielleicht auch damals die bessere Wahl gewesen. Das hatten wir ja auch schon thematisiert, dass viel zu oft die Olympischen Spiele eigentlich jetzt an Orte ausgetragen worden sind, die eigentlich mit Wintersport nichts zu tun haben und nicht wirklich und auch im Nachhinein dann so schnell alles vergessen wird und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck dieser Sache und ja, irgendwo hat er ja recht, dass bei solchen Abstimmungen, glaube ich, auch viel Bestechlichkeit irgendwo mit eine Rolle spielt und natürlich jeder nur an sein eigenes Wohl denkt und vielleicht nicht unbedingt, was das Beste vielleicht für alle Sportarten wäre. Und das ist schade. Und ich hoffe, dass man sich darauf irgendwann mal zurückbesinnt und eigentlich mal wieder an diesen, naja, an diesen Ursprungspunkt kommt, was eigentlich Sport ausmacht. Also irgendwo natürlich Konkurrenz, aber auch irgendwo mal das Ganze wieder verbinden soll und auch mal ein Zeichen sein soll, ein friedliches Zeichen, vor allem ein Zusammenleben und dass einfach sich mal wieder auf den Sport konzentriert wird und nicht auf das Ganze drumherum, was wir ja auch oft erleben, dass eigentlich fast alles drumherum wichtiger ist, außer dieser Wettkampf an sich. Also alles wird nur noch gehypt und wer ist die Schönste, wer ist der Schönste und wer hat das beste Produkt, aber eigentlich gar nicht mehr um diese Sache an sich geht. Und da hoffe ich eigentlich für alle Sportarten, dass man sich darauf mal wieder ein bisschen zurückbesinnt und mal wieder diesen Ursprungssinn erkennt, was eigentlich Sport machen soll.
Ich kann dazu ehrlich gesagt nichts anfügen. Das war so schön ausgeführt von Uli. Das passt für mich sehr gut.
Ja, es wäre natürlich wirklich ein Traum gewesen. Ich denke auch für uns gerade jetzt auch in Deutschland, Olympische Spiele mal in Deutschland zu erleben, Olympische Winterspiele vor allem, wenn man auch weiß, wie es mit dem Wintersport bei uns aussieht. Und man hätte ja sogar zweimal die Möglichkeit gehabt, oder vielleicht sogar dreimal möglich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, also 2018 und 2022 auf jeden Fall. Und das hat ja dann leider Gottes nicht geklappt, aber da war natürlich Kaiser Beckenbauer längst nicht der Einzige, der sich da sehr, sehr kritisch zu geäußert hat. Aber ich fand es ganz amüsant, dass es ausgerechnet er war, die Lichtgestalt, die dann mal auf einer Skispringen-Webseite aufgetaucht ist. Wir haben noch zwei Kategorien übrig und bevor ich das Glücksrad jetzt weiter drehe, habe ich mir gedacht, wir machen passenderweise, weil es jetzt eh schon um Orte geht, mit Schanzen weiter. Und dafür schauen wir uns mal an, worum es geht. Sankt Moritz, lieber Andi, da kriegst du natürlich jetzt den Vorrang. Ich denke mal, du hast schon eine grobe Vorahnung, worum es gehen könnte. Eine
Jein.
never-ending Story. Der Artikel ist auch sehr kurz, deswegen kann ich ihn schnell vorlesen. Ist aus dem Jahr 2013, wenn mich nicht alles täuscht. Gute Nachrichten für das Skispringen in der Schweiz. In einem Bürgerentscheid stimmten 55% für den Neubau einer Schanze in dem traditionellen Wintersportort. Die alte Olympiaschanze, die seit 2006 aus Sicherheitsgründen geschlossen ist, soll nun bis 2015/16 durch eine neue Normalschanze HS109 ersetzt werden. Zusätzlich sollen auch noch drei kleinere Schanzen gebaut werden. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 11,5 Millionen Franken. Ab Herbst 2015 soll auf der neuen Anlage gesprungen werden. Ziel der Organisatoren ist es, möglichst bald dann auch internationale Wettkämpfe auszurichten.
Ja, wurde leider nie was daraus. Ich mag mich nicht mehr erinnern, was dann schlussendlich der Grund war, wieso die Schanzenhallen nicht renoviert worden sind, aber die kleineren Schanzen, 60, 30 und 15 Meter Schanzen, die sind ja noch recht lang in Betrieb gewesen. Die Normalschanze, die, wo ich angefangen habe, Ski zu springen, das war irgendwie so 2005, sprang man noch darauf und dann ging die dann leider zu und man hatte dann immer wieder hin und her diskutiert, nach Geld gesucht, das Volk gefragt, ob man jetzt die Schanze bauen will oder nicht. Aber es ist dann leider nie zustande gekommen, was extrem schade ist, weil St. Moritz extrem schneesicher wäre. Die Schanze passt dort top hin. Und ja, schade ist es nie zustande gekommen, aber ja, hätte nicht so sein sollen.
Es ist dann letzten Endes wie immer, so viel kann man glaube ich an der Stelle sagen, am lieben Geld gescheitert, weil die Kosten dann natürlich je länger sich der Baubeginn hinausgezögert hat, einfach in die Höhe gestiegen sind. Mir wurde immer gesagt, das ist wirklich eine, also St. Moritz natürlich als Ort schon sehr, sehr schön, aber die Schanze an sich auch sehr schön. Uli, du bist sie zu deiner aktiven Karriere noch gesprungen. Was hast du für Erinnerungen an die Schanze?
Ja, St. Moritz, das war schon auch ein Highlight irgendwie, wenn man da hingekommen ist, weil ich sag mal, als Normalsterblicher fährt man jetzt nicht unbedingt als erstes nach St. Moritz. Das
Ja.
war schon was Besonderes damals, auch mit dem See, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, die kleine Schanze, die große bin ich gar nicht gesprungen. Ja, das war schön. Also waren wirklich schöne Tage dort. Und ich habe da, Alter, war ich auch noch sehr jung, aber ich habe schon gemerkt, dass das was Besonderes ist. Und da sind wir wieder dabei. Die FIS oder manche Funktionäre möchten immer das ganz Große und noch mehr Wettbewerbe. Aber warum tut man da nicht mal Orte wieder unterstützen, dass eben sowas wieder erbaut wird? Oder wäre auch schön, wenn die Schweiz sich vielleicht für Olympische Spiele mal bewerben würde, dann wäre das ja mal so ein Projekt, was man St. Moritz angehen könnte. Und da würde man ja auch wirklich Nachwuchsförderung dann danach betreiben. Also das wäre ja vielleicht mal ein Ort, wo man auch das Skispringen ein bisschen wiederbeleben kann oder noch mehr beleben kann in der Schweiz. Ich denke mal, Andi, das ist ja bei euch auch sehr schwierig. Ich glaube, ihr habt nur Einsiedeln. Das ist so euer Hauptort, denke ich mal, wo ihr trainiert. Und das war es ja dann schon wieder fast. Aber man braucht ja kleine Schanzen oder ein gutes Skisprungzentrum, dass überhaupt erstmal Skispringer, sage ich mal, entstehen könnten oder Skispringerinnen. Und da sind wir auch wieder, St. Moritz wäre dann ja vielleicht für das Skispringen wie Kitzbühel, also wo man wirklich auch, sage ich mal, eine super gute, große Veranstaltung macht, wo, glaube ich, auch viel, viel Publikum sich zeigen würde und blicken lassen würde. Und das wären ja so Dinge, wo man optimieren würde, was man ja eigentlich auch immer möchte. Und ich denke, das wäre dann ein absolutes Highlight auch im Skisprungkalender, wenn einfach St. Moritz mal wieder im Weltcup stehen würde. Man könnte es ja auch verbinden, da gibt es ja auch die Bobbahn und so. Da macht man halt so ein Wochenende draus, was sie immer möchten. Das wäre ja auch mal sinnvoll. Das wäre ja auch nicht dann zu groß gedacht.
Muss herausfinden, bei uns jetzt zum Beispiel mit Kandersteg hat man das teilweise wieder hingebracht, dass man so ein zweites Zentrum hat, wo man auch wieder Kids inbringt. Aber wie auch in vielen anderen Ländern ist in der Schweiz halt schon das Problem, zum einen fehlen die Schanzen, die Anlagen, und St. Moritz wäre auch ja, ein bisschen im Osten der Schweiz sozusagen, und dort hat man halt, Stand jetzt, ist Skispringen ein Fremdwort, und mit dieser Möglichkeit hätte das ja irgendwo am Leben bleiben können, aber ist halt, wie gesagt, leider nie so geworden. Und ja, auch das Ganze, wie du gesagt hast, Uli, irgendwie das Ganze zu verbinden mit anderen Sportarten, wäre dort extrem cool und einfach machbar gewesen. Und ja, schade, ist es nie, hat es nie geklappt.
Aber dass das nicht auf der Agenda steht, hatten wir ja auch in der letzten Folge besprochen, als es um diese FIS Games ging, also diese Veranstaltung, die alle FIS-Sportarten vereint in 2 Wochen. Gut, wo sich St. Moritz Engadin ja ursprünglich sogar beworben hatte und dann doch wieder zurückgezogen hat, wo man aber von Anfang an sagte, okay, ja, was jetzt Skispringen und nordische Kombination angeht, müssen wir halt leider ausweichen, weil es eben keine Chance in St. Moritz hat. Das ist dann schon irgendwie auch irgendwo tragisch, vor allem wenn es da ja eine gewisse Historie gibt.
Und wie du auch gesagt hast, einfach schneesicher, ne? Das hat man ja auch nicht mehr
Viel
so
wert,
oft
ja.
heutzutage. Das wäre
Ja.
so viel wert. Und
Ja.
wo man auch wieder sagen könnte, da würde jetzt nicht so viel Aufwand betrieben werden müssen. Allein, dass eben kein Schnee produziert werden müsste. Und ja, sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass es vielleicht dann doch irgendwo nochmal einen Weg ranführt, dass dort eine Schanze gebaut wird. Es wird für so viel Geld ausgegeben. Am besten man macht mal einen Spendenaufruf. Da sind so viele wohlhabende Menschen im Urlaub. Wenn die immer was da lassen würden, dann wäre vielleicht irgendwann es möglich, dass da auch mal ein Skisprungzentrum wieder entsteht. Mit eben Langlaufzentrum, Nordische Kombination, wo Langläufer auch da sein könnte, wo man es vielleicht auch groß aufziehen könnte, wie am Holmkollen das Wochenende. Und ja, eigentlich wären da wirklich viele Möglichkeiten. Und das ist ein Ort, was viel hergeben würde und was einfach nicht genutzt wird. Und dann wird eher gesucht, wo man noch Schanzen indoor bauen kann oder am besten noch irgendwo an Katar, am liebsten eine Schanze in der Halle baut, weil die es dann betreiben. Und das ist doch eigentlich der falsche Weg.
Definitiv. Ich mag mich noch erinnern, also wir sind auch viel in St. Moritz gewesen. Ja, immer halt Dezember, weil es die erste Schanze war, die offen war im Winter. Und zwar immer arschkalt, irgendwie minus 20, keine Ahnung wie viel Grad, aber genau aus diesem Grund wäre es so attraktiv. Und ja, weshalb oder wieso investiert man nicht dort und ja, springt dann auf Plastik oder was auch immer, aber ja, wir können ja mal eine Aktion starten zusammen.
Absolut. Jetzt durch diese Folge ist die Erinnerung auf jeden Fall nochmal wach geworden an das Thema. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich angefangen habe, meine ersten journalistischen Schritte im Skisprungschanzenarchiv zu gehen. Da haben wir auch immer ganz viel über St. Moritz gesprochen, weil ich dachte so, boah, irgendwie die Erinnerung daran und alte Fotos gesehen, was wirklich einfach atemberaubend aussah und was dann letztendlich draus geworden ist. Ja, das tut dann in der Skispringerseele schon irgendwo auch ein bisschen weh. Schanze Nummer 2, um die es jetzt gehen soll, ist der Copper Peak. Ich habe ihn ja mal in einer älteren Folge als Yeti des Skispringens bezeichnet und ihr werdet auch gleich wissen, warum. Artikel ist vom 13. November 2013 von Bertucci diesmal. Und da steht drin, 5 Skiflugschanzen gibt es derzeit auf der Welt. Auf allen finden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Weltcupfliegen und Skiflugweltmeisterschaften statt. Die 5 Skiflugschanzen, auf denen geflogen wird, sind Oberstdorf, Planitza, Kulm, Harrachov und Wickersund. Es gibt allerdings noch eine weitere Anlage in den USA. Für die Anlage in Ironwood im Norden der USA ist bereits 1995 das Zertifikat ausgelaufen. Der Riesenbacken wird nicht mehr benutzt. Der Verfall droht. Nun soll aus der Flugschanze eine Großschanze werden, sodass in Zukunft zwar keine Flüge, aber Sprünge bis zu 170 Meter möglich wären. Die Schanze von Ironwood wäre damit die größte Großschanze der Welt. Bereits 2016 sollen nach dem Willen der Verantwortlichen die ersten Wettkämpfe auf der neuen Anlage stattfinden. Um Training auch im Sommer- und Grand Prix-Springen durchführen zu können, soll die Anlage mit Matten belegt werden. Ein sagenumwobenes Projekt, aus dem bis heute leider nichts geworden ist, muss man so klar sagen.
Genau zu diesem Zeitpunkt war ich, oder ungefähr zu diesem Zeitpunkt, habe ich den Horst da aus dem COC gefragt. Ich war im COC in Iron Mountain, wie es dann mit der Schanze aussieht, Copper Peak. Er hat mir ziemlich das Gleiche gesagt, was du mir jetzt vom Bericht gesagt hast, aber leider nichts draus geworden.
Das letzte Mal, dass man was Größeres davon gehört hat, war übrigens am 29.03.2022, also gute 10 Jahre später. Da hieß es dann, Finanzierung der Renovierung endlich gesichert. Der Umbau zur weltweit größten Sommerschanze könnte bis 2024 erfolgen. Auch wieder eine Schlagzeile aus der Kategorie schlecht gealtert, würde ich sagen.
Das Schlimme ist ja, umso länger die Schanzen ja brach liegen, umso schwieriger wird es ja zu sanieren. Also irgendwann ist dann wirklich nur noch Abriss und komplett neu. Und das ist ja immer das Traurige. Und so wird es vielleicht auch in St. Moritz sein. Irgendwann werden die Kosten eben auch so hoch, weil eben jahrelang nichts passiert ist oder einfach nicht vorher schon investiert worden ist. Und ich bin ehrlich, ich habe mir das noch nie so richtig angeguckt. Ich habe jetzt mal schnell nebenbei gegoogelt.
Ja.
Also das ist schon, da musst du erstmal den Stand haben, da runter zu springen, weil ja der Turm da, also muss man wirklich mal, wer hier zuhört, mal kurz Cooper Peak eingeben.
Ja.
Der Turm, der ist wirklich, der sticht heraus. Also so die meisten Flugschanzen sind ja dann doch irgendwie mit im Berg integriert, dass es zumindest mal eben ist. Also das habe ich ja schon mal gesagt, wie Bischofshofen ist ja eigentlich auch eine Riesenschanze für eine 120-Meter-Schanze. Habe ich mich aber zum Beispiel leichter getan, mit Schneid zu springen, vielleicht als am Holmkollen. Und wenn man sich das mal anguckt, da gibt es auch ein Bild, wo schon Matten drauf liegen. Also es wäre natürlich ein Highlight. Also da würde ich mir dann auch mal einen Springen Sommer angucken. Da würde ich auf jeden Fall hinreißen.
Da
Aber ja.
würde ich mir sogar nochmals die Skier anschnallen, wenn es in den nächsten paar Jahren noch so weit kommt.
Oh, Andi, sag's nicht zu laut. Also ich fahre einen Hang runter. Das mache ich
Ja.
dann. Fahrer, ich glaube, mehr reicht dann nicht mehr in ein paar Jahren. Ja.
Dann machen wir eine Flugshowreise in die USA. Wie klingt das für euch?
Ja, genau, passt ja
Ja,
dann zum
absolut.
Flug. Zum Flug.
Ja.
Flugshow in
Flugshow-Tours,
Amerika.
ja.
Ja, vielleicht ist auch ein bisschen der falsche Standort, muss man auch sagen, weil
Ja.
kann ja dann nicht so genutzt werden, Amerika. Wenn die vielleicht in Europa stehen würde mit so einem Projekt, wäre es vielleicht noch auch noch mal was anderes. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, man möchte immer mehr, man möchte immer spektakulärer und viel, aber eigentlich hat man so viele Gelegenheiten, die man vielleicht nutzen könnte, wie jetzt eben St. Moritz, Cooper Peak. Also was wir jetzt allein schon in dieser Show, sage ich mal, nur rauskristallisiert haben und was vielleicht möglich gewesen wäre, auch so, ja, da gibt es schon noch viel Potenzial und auch viele Anreize. Und ich sage mal, wenn jetzt ein Sommerspringen auf so einer großen Schanze stattfinden würde, natürlich wäre das auch dann medial im Sommer ein Highlight. Und wenn man das vielleicht dann noch abends einsetzt, wo dann viele auch zugucken, ja, das wäre natürlich schon eine schöne Geschichte irgendwo.
Ja, ich habe mir von einem sehr guten Freund aus den USA sagen lassen, dass halt da wirklich der Standort das Problem ist, weil die Schanze steht im Nirgendwo. Es ist auch kein Touristengebiet so drumherum. Also es ist wirklich extrem aufwendig, dorthin zu kommen. Nochmal sicherlich eine andere Nummer als Iron Mountain, was Andy ja sicherlich bestätigen kann aus eigener Erfahrung, dass das auch nicht ganz so easy ist, da hinzukommen. Und das ist halt wirklich ein zweistelliges Millionenprojekt, was da angefasst werden müsste, was da alles an Infrastruktur auch dazugehört. Und wie ich schon oft gesagt habe, ich glaube erst, dass es das Ding gibt, wenn da wirklich mal einer wieder runtergesprungen ist.
Vor kurzem ist doch mal einer mit dem Motorrad runtergesprungen, wenn ich mich
Ja.
nicht täusche, oder mit dem Bike oder irgend sowas.
Ja.
Also die Anlage wird noch genutzt, kann man sagen.
Ja, also
Funktioniert noch.
wenn sich Touristen da mal hin verirren, natürlich ist dieser Punkt eine Attraktion, weil das Ding ist 73 Meter hoch. Also wer schon mal auf der Skiflugschanze in Oberstdorf war, weiß, wie hoch sowas ist. Das ist ungefähr die gleiche Dimension und natürlich da irgendwie den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Du kommst da auch relativ bequem mit einem Sessellift hoch, aber ach, ob das wirklich noch als Skisprungstandort zukünftig taugt, wer weiß das schon.
Es soll ja noch ein Yeti geben im Skispringen.
Ja, sehr gut. Dann sind wir angekommen bei der letzten Kategorie, die habe ich mal getauft, Nationen und Springer. Das sind jetzt Schlagzeilen, die sich um einzelne Personen drehen. Und es geht nochmal um Simon Ammann. Die Schlagzeile ist: Neuer Chef für Ammann, falls er weitermacht. Das alleine schon kurios, wenn wir jetzt wissen, es ist 2024 und der Mann springt immer noch. Bei den Skispringern kommt es zu einer Trainerrochade. Martin Künzle tritt nach 7 Jahren zurück. Simon Ammann lässt seine Zukunft weiter offen. Neu für die Weltcup-Springer um den vierfachen Olympiasieger Simon Ammann verantwortlich ist der Engadiner Pipo Schödler. Der 42-jährige Bruder von Disziplinenchef Bernie Schödler war bis 2011 Trainer der Schweizer Skispringerinnen. Zuletzt betreute er die Swiss-Skispringer im Continental-Cup. Unterstützt wird Pipo Schödler vom neu verpflichteten Deutschen Ronny Hornschuh. Andi, das ist doch wieder ein Thema für dich.
Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das eine Schweizer Folge wird da. Nee, ja, das war zur Zeit, wo ich auch so meine ersten Weltcup-Einsätze hatte. Wir hatten damals, ja, war noch nicht ganz klar, wer soll jetzt im Weltcup dann Trainer sein. Schlussendlich war es Ronny, was war, ja, für viele Jahre und konnte uns dann auch viele gewinnbringende Tipps auf den Weg geben und ja, auch Erfolge feiern mit der Schweiz. Und beim Simon war es halt immer so ein bisschen ein Tamtam, weil er bis dahin halt sehr erfolgreich war. Und wieso das jetzt eine Schlagzeile war, kann ich mich selber nicht mehr dran erinnern, aber schlussendlich hat dann eigentlich alles mit dem Ronny zusammen geklappt.
Ich kann dir sagen, warum es eine Schlagzeile ist, weil im weiteren Verlauf des Artikels noch steht, auf Stufe Nationalmannschaft, also es geht da um die Kaderselektion, steht weiterhin der Name von Simon Ammann. Ob der vierfache Olympiasieger seine Karriere fortsetzt, ist jedoch weiterhin unklar. Er führe derzeit viele Gespräche, so Ammann. Zitat: Ich lasse mir bewusst Zeit, um einen Entscheid zu treffen.
Ja, der Entscheid ist in dem Fall immer noch nicht gefallen, aber ja, nee, ich denke jetzt aus der Sicht von Simon ist schon, Martin war ja jahrelang sozusagen sein Begleiter. Er hat auch die meisten Erfolge mit ihm gefeiert und wenn er dann halt in den Nachwuchs zurückgeht, dann ist das schon, denke ich, auch ein Paukenschlag für einen Athleten und zu diesem Zeitpunkt kann das durchaus denke ich, ein Faktor sein, der dann halt entscheidend sein könnte, um seine Karriere zu beenden. Martin kam dann Jahre später wieder zurück in den Weltcup. Weltcup ist ja nach wie vor im Geschehen mit dabei und ja, ist dann halt immer so, nach der Saison gibt es dann halt gerne Gerüchte wegen dem oder wegen was auch immer, aber wie soll ich sagen? Irgendwie, ich denke, der Simon ist schlussendlich so Skisprung begeistert, dass ein Trainer alleine nicht der ausschlaggebende Grund ist, wieso jetzt er seine Karriere beenden sollte oder nicht. So, um das Ganze auf den Punkt zu bringen.
Wie alt war denn der Simon Ammann da? Also, wann war das? 2010, 2011? Wann war der Wechsel?
15, 16,
Ach, das.
da müsste er zu dem Zeitpunkt 34 gewesen sein.
Ja, das ist ja auch ein Alter, wo man dann wirklich mal überlegt. Ich glaube, er hat ja dann auch Familie gegründet, wo man dann
Ja,
wirklich
absolut.
überlegt, tut man sich das noch alles an, diese Reisestrapazen, dieses Training, das nicht zu Hause sein bei der Familie, gerade wenn man dann Kinder bekommen hat. Und ich denke, kam dann vieles zusammen. Deswegen wurde es bestimmt auch eine Schlagzeile irgendwo, weil natürlich, wie du schon sagst, sein langjähriger Trainer eben auch erstmal in den Ruhestand in Anführungsstrichen gegangen ist, beziehungsweise eben nicht für das Schweizer Team mehr so präsent war. Und ich denke, das war insgesamt gerade so eine Lebensphase für einen Ammann. Wie geht es weiter? Und dann wird ja oft mehr geschrieben und gemacht, als es dann vielleicht im Hintergrund wirklich ist. Und klar, der Simon Amann, der hatte da bestimmt auch seine Privilegien oder hatte natürlich so wie er, konnte sich bestimmt auch vieles einrichten und auch sehr individuell trainieren. Und vielleicht hat er auch davor ein bisschen, naja, vielleicht auch Angst gehabt oder Respekt, wenn jetzt jemand Neues kommt, dass jetzt vielleicht alles über den Haufen geworfen wird, wie es immer so ist. Und da, denke ich, wurden deswegen auch viele Gespräche geführt. Und ich glaube, jeder weiß, was Simon Amann, also ich glaube, Andi, du kannst das noch viel, viel besser natürlich beurteilen, was er allein für das Teamspirit, denke ich mal, gibt. Also was ich jetzt nur von außen betrachten kann. Und wenn Simon Amann dabei ist, wie oft dann die Schweizer dann doch wieder irgendwie ein Teamgefüge auf einmal hatten mitten in der Weltcup-Saison, nur weil er dabei war oder weil er dadurch allein mit seinem Namen ganz, ganz viel abgefangen hat, wo dann vielleicht die jüngeren Athleten einfach erstmal wieder ihr Zeug machen konnten. Und ich glaube, ohne Simon Amann wären jetzt vielleicht auch nicht so viele dann noch in der Weltspitze angekommen. Aber du kannst es auch gerne widerlegen, Andi. Das ist ja nur, was ich jetzt von außen, sage ich mal, betrachte.
Nee, absolut. Also für uns war es halt immer so, ich meine, Simon, wie du gesagt hast, hat vieles abgefangen. Wir Jungen konnten eigentlich immer unser Zeug machen, konnten uns irgendwie heranentwickeln. Und wenn man sozusagen einen Leader im Team hat, das ist schon eine extrem wichtige Rolle für ein kleines Schweizer Team. Und ich bin nach wie vor froh, dass er immer noch springt. Und ich würde jetzt mal behaupten, ja, auch wenn es sportlich nicht mehr ganz das ist, was es einmal war, irgendwo auch für die ganze Präsenz des Skispringen in der Schweiz, ah, ist das Ganze nicht, also eher gewinnbringend, als es schadet. Aber ja, logischerweise, wie desto länger die Zeit vergeht, desto fragwürdiger wird es. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt, wo die Schlagzeile war, war es extrem wichtig, dass er auch noch weitergemacht hat, ja.
Wenn man sich das anschaut, in dem Artikel sind auch die Kaderzusammenstellungen genannt. Es sind insgesamt 9 Springer, die da stehen. Es sind 3 immer noch aktiv, neben Simon Ammann eben Gregor de Schwanden, damals in seinem ersten Jahr in der Nationalmannschaft, und Kilian Payer, damals im A-Kader aufgestiegen aus dem B-Kader. Und wenn man in diesen B-Kader schaut, da taucht auch ein Herr namens Andreas Schuler auf.
Ja, also wie gesagt, das war mein erstes Jahr, wo ich so zwischen COC und Weltcup hin und her gewechselt bin. Und man kommt dann auch gar nicht so gut mit über was, sag jetzt mal, da vorne läuft. Und als Sportler ist das, ja, man macht dann halt sein Ding. Der Trainer, den man dann bekommt, ist so oder so, da hat man nichts mit zu reden. Aber irgendwo ist man in diesem Alter, da war ich ja noch extrem jung, irgendwo geschützt, dass man nicht beschäftigt ist mit solchen Fragen, sondern dass man irgendwo das Ganze drumherum, dass das irgendwo abgefedert wird und dass man irgendwo sein Zeugs machen kann und auch Skispringer sein kann.
Simon Ammann, also quasi als Schutzschild der jungen Schweizer Skispringer, könnte man sagen. Dann die allerletzte Schlagzeile in dieser Flugshow ist eine, die, glaube ich, Uli sehr gut in die Karten spielt. Und zwar geht es um Jenna Moore, ein Name, der sicherlich nicht mehr allzu vielen Leuten da draußen noch was sagen wird. Sie beendet ihre Karriere, das ist das Thema dieses Artikels. Und sie schrieb dazu auf ihrer Facebook-Seite: Es gibt Momente im Leben, da bricht eine ganze Welt binnen Sekunden zusammen. Unerfreulicherweise wurde mir mitgeteilt, dass ich ab sofort meine Ski in die Ecke stellen kann und mit dem Sport aufhören muss. Nach schlechten Leistungen in der Vorsaison erhielt Moore laut eigener Aussage keinen Kaderstatus und damit keine finanzielle Unterstützung mehr. Zitat: Eine schlechte Saison, kein Kaderstatus, keine Sportförderung der Bundespolizei mehr. So schnell kann es gehen, dass 20 Jahre Training und der Traum von Olympia in Luft aufgelöst werden, so die Springerin vom SC Willingen. Uli, eine langjährige Weggefährtin auch von dir. Ja, was hast du für Erinnerungen an diese Zeit und auch an sie als Springerin?
Ja, ist eigentlich so im Nachhinein, muss ich sagen, sehr treffend, was sie geschrieben hat. Und ich bin ehrlich, ich habe mir das damals noch gar nicht so durchgelesen und ich weiß gar nicht, ob ich so Facebook aktiv da schon war. Sie hat das eigentlich wirklich gut zusammengefasst, wie hart damals eigentlich aussortiert worden ist. Und ich fand teilweise auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, auch im privaten Luis, teilweise auch viel zu früh. Jetzt wären sie manchmal froh, wenn noch die älteren Skispringerinnen dabei wären. Aber da war gerade der Trend auch so nur die Jugend. Und ja, da haben viele aufgehört, die hätten auf jeden Fall noch ein, zwei, drei, vier Jahre springen können und die, glaube ich, auch gut fürs Team gewesen wären. Weil das immer wieder, wenn man Leader hat oder auch ältere Athletinnen oder Athleten im Team, das kann schon viel bewirken, um auch einfach mal den Jungen mit, sage ich mal, so schön es ist, an die Hand zu nehmen Oder auch mal zu sagen, hey, jetzt bleibt mal ruhig und dadurch auch denen irgendwie zum Erfolg verhilft. Ich denke, Katharina Althaus kann das vielleicht am besten beschreiben, weil sie wirklich ganz, ganz jung im Team war von Anfang an. Und ich denke schon, dass unter anderem auch ich ihr da viel geholfen haben, dass sie überhaupt diesen Weg auch mit einschlagen konnte, den sie jetzt gegangen ist. Und jetzt ist sie eben dran, für die Jüngeren da zu sein. Und ja, mit Jenna Moore, also darauf zurückzukommen, ich kenne sie ewig. Also wir sind dann, sobald Frauenskispringen irgendwo dann diesen Weg gegangen ist mit meiner Zagen, ich glaube, da habe ich sie zum ersten Mal überhaupt gesehen. Da waren wir 12 Jahre alt. Die ist ja der gleiche Jahrgang wie ich. Und das hat uns dann begleitet. Wir waren auch jahrelang Zimmerkolleginnen. Klar, ja, jeder hat sich dann auf eine andere Art und Weise weiterentwickelt. Aber wir waren, wie gesagt, jahrelang wirklich ein super Team, haben uns auch privat besucht, auch viel telefoniert. Wir hatten damals zum Beispiel die erste inoffizielle Juniorenweltmeisterschaft in Struin zusammen erlebt. Also das sind schon, jetzt wo man natürlich den Namen hört, kommen wieder viele Erinnerungen hoch. Und es war eine gute Zeit. Und ja, vielleicht, Jenna war immer jemand, die war in der Turnhalle eigentlich die beste Skispringerin. Also die hatte so viele gute Voraussetzungen, also athletisch, da war ich weit entfernt, was sie eigentlich manchmal auch koordinativ so dargestellt hat oder, sag ich mal, gebracht hat. Sie hat es leider manchmal nicht geschafft, auf die Schanze umzusetzen, aber vielleicht, ja, andere Wege, was da eben später auch alles dazukommt, hätte ihr vielleicht auch geholfen. Sie hat dann, wir haben immer gesagt, so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen, aber nicht böse gemeint.
Ja.
Und ja, da war eben Umbruch auch mit Andi Bauer und da wurde sehr schnell auf die Jungen gesetzt, was im Nachhinein natürlich sehr schade ist. Und wenn ich ehrlich bin, mich hat es ja dann ein paar Jahre später auch irgendwo in dieser Art und Weise getroffen. Klar, ein bisschen anders als jetzt bei ihr, aber im Endeffekt hat mir dann auch die Förderung von der Bundespolizei gefehlt und es war dann einfach zu risikobehaftet, jetzt ein Jahr auf Eigeninitiative das Ganze anzugehen. Weil ich ja auch schon mal erzählt habe, Skispringen ist eben, wenn man da aus dem Kader geflogen ist oder aus dem System, sehr, sehr schwierig als Einzelkämpfer sich dann durchzusetzen, weil man braucht zum Springen verschiedene Schanzen, man braucht den Trainer, man muss gucken, dass das die Schanze offen ist. Es ist jetzt nicht vielleicht wie wir ein Schwimmer oder ein Langläufer, also auch natürlich die Frauen sagen können, okay, als Langläuferin trainiere ich jetzt ein halbes Jahr, gucke zur nationalen Meisterschaft, dass ich da fit bin und probiere dann dort vielleicht über nationale Meisterschaft wieder in den Kader zu kommen, weil ich sag mal, wenn du Trainingspläne schon mal hattest, kannst du danach auch trainieren. Aber im Skisprung, Andi, wirst du auch bestätigen, ist das kaum möglich, wenn du nicht noch irgendwie einen guten Heimatverein hast oder einen guten Heimattrainer und vielleicht noch ein bisschen die finanzielle Mittel. Aber wenn du, das haben ja viele schon gar nicht mehr, die den, also jetzt zum Beispiel, ich bin ja dann auch zur Bundespolizei gegangen, ist ganz schwierig, dann Klingenthal, das war ja auch, aber auch nicht meine eigentliche Heimat, sondern ich komme ja noch wo ganz anders her, und dann da Fuß zu fassen, weil es ist ja wirklich auch dann eine finanzielle Situation und umso älter man wird, umso schwieriger tut man sich ja vielleicht auch damit, um nochmal den Schritt zu gehen und sagen, ich lebe jetzt ein Jahr zum Beispiel in Klingenthal und trainiere da auf eigene Faust. Und das ist in der Sportart sehr schwierig und eigentlich, wenn man aus dem Förderungssystem geflogen ist, schaffen es, glaube ich, die wenigsten wirklich nochmal auf eigene Faust da reinzukommen. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schade. Und der Andi hat es ja auch gut gesagt, den Trainer kann man leider nicht beeinflussen. Man muss ihn oft hinnehmen, was in anderen Sportarten vielleicht manchmal einfacher ist, weil man sich einen Privattrainer organisieren kann. Ja, es war, ich denke, sie hat auch zu früh aufgehört, aber ich glaube, sie ist jetzt auch ihr Lebensweg irgendwo gegangen. Und ich denke, jetzt so im Nachhinein wird sie auch, wie vielleicht fast jeder Athlet, Athletin mit einem weinenden, lachenden Auge drauf zurückschauen kann. Sie war auch bei der ersten Weltmeisterschaft dabei, 2009. Ich glaube, auch mit einer guten Platzierung. Hatte auch ihre Highlights. Ich glaube, sie hat auch mal ein COC gewonnen. Also, sie war schon auch irgendwo in der Weltspitze angekommen und war dann vielleicht auch ein bisschen Leidtragende von der Neuentwicklung im Frauenskispringen.
Ja, also wenn man das nochmal in Kontext einbettet, das war die Saison 2011, 2012, die erste Weltcup-Saison für die Skispringerin überhaupt. Da hat sie leider nur einen Weltcup-Punkt geholt. Insgesamt in ihrer Karriere 3 COC-Siege gefeiert, was ja damals die höchste Kategorie war. Also sie gehörte schon zur Weltspitze und ja, musste dann eben mit, ich glaube, 24, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, oder 25 ihre Karriere beenden. Und das ist ja eigentlich so das Alter, wo man sagt, Mensch, da stehen die besten Jahre einem eigentlich noch bevor. Andi, wie ist es denn in der Schweiz, was Förderungen angeht? Oder gibt es da vielleicht auch ein Beispiel, wo es so ähnlich gelaufen ist, an das du dich erinnern kannst?
Ist auch bei uns ähnlich, dass wenn man nicht mehr im Fördersystem ist, ist es extrem hart, Fuß zu fassen oder ja, überhaupt irgendwie Skispringer zu sein ab einem gewissen Alter. Ich persönlich, ich bin auch mal, wo ich war irgendwie ab 11 war ich im Schweizer Kader, dann hab ich so angefangen, meinen Weg zu gehen und hatte dann mit 14, 15, 16 mal bisschen Durchhänger, bin dann auch aus dem Kader geflogen. Ich hatte das Glück, dass ich dann mit einem Grüppchen zusammen konnten wir sozusagen eine separate, nicht eine Fördergruppe, aber eine Skispringergruppe machen und habe dann so wieder den Anschluss gefunden. Aber das Ganze irgendwie alleine zu stemmen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit in der Schweiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, nur schon aus den Kostengründen, dann was auch dazu kommt, wenn man mal aus dem System draußen ist, habe ich das Gefühl, da hat man auch extrem viel Druck, dass man irgendwo den Schritt wieder reinschafft. Und das macht das Ganze eigentlich nur noch schwieriger. Und deshalb finde ich es auch schade, wenn ich solche Sachen höre, dass man einfach sagt, so, keine Finanzierung, Ausschluss fertig, was extrem undankbar ist, wenn man sieht, dass viele Skispringer oder Skispringerinnen erst ab 25 plus dann auch wirklich ihre ersten großen Erfolge haben, ja.
Und man weiß ja selber, das ist ja wie beim Fußball, man kann auch mal ein halbes Jahr schlecht spielen, man kann sich in der Mannschaft verstecken, beziehungsweise man hat ein Jahr Zeit, seine Leistung zu zeigen. Und es gibt ja auch genug Athleten, die wirklich im Sommer dann richtig gut springen oder im Herbst gerade. Und genau wenn es drauf ankommt in der Saison, weil irgendwas auch körperlich gerade nicht passt, dann eben nicht so gut ist. Weil im Endeffekt dreht sich ja auch nur um 3 Monate, wo man seine Leistung zeigen kann und darf. Oder vielleicht knapp 4 Monate, aber auf 12 Monate gerechnet ist das ja dann auch nicht so viel. Und wie du auch sagst, man muss ja schon eigentlich sehen, wenn man trainieren möchte an der Schanze, dass man eigentlich jedes Mal schon wieder Gebühren zahlt, dass man überhaupt jeden Tag an dieser Schanze trainieren darf. Also der Kostenfaktor ist schon enorm. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal aus dem Kadersystem raus ist, muss man eigentlich fast dreimal so gut springen vielleicht wie die Besten der Mannschaft, dass sie wirklich nicht mehr an einen vorbeischauen können. Und ja, wenn ich auch sehe, was dann manchmal besonders weh tut, wenn man dann sieht, wie manche Athletinnen oder Athletinnen dann gefördert wurden über Jahre, wo man immer wieder gesagt hat, das wird, wo man wirklich gesagt hat, naja, es wird vielleicht doch nicht. Also manchen gibt man 5, 6 Jahre Zeit, die haben eigentlich auch noch nie was wirklich Großes erbracht. Und andere, die wirklich auch die Sportart geprägt haben oder auch Erfolge errungen haben, beziehungsweise auch andere Athletinnen oder Athleten herangeführt hat, denen wird dann so schnell gesagt, du bist jetzt zu alt. Du musst aufhören. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, umso älter man wird, umso höher ist die Gefahr, dass man auch gleich aussortiert wird. Also eigentlich ist es besser, es passiert einem noch in der Schulzeit, dass man mal nicht im Kadersystem ist und noch vielleicht während den ersten Jahren bei der Ausbildung, weil da wird immer noch ein Auge zugedrückt und umso älter man wird, umso schneller wird dann die Chance einem verwehrt, mal noch ein Jahr dran zu hängen.
Ja, also ich habe immer so das Gefühl, in der Schweiz läuft es ähnlich wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, nur haben wir halt einfach viel weniger Athleten, was das Ganze ein bisschen einfacher aus Sportlersicht macht. Und in Deutschland finde ich schon, ist das, was ich so mitkriege, zum Teil recht brutal, dass man dann halt einfach sagt, ja, geht nicht mehr oder wie auch immer. Und es ist extrem schade, dass man da nicht irgendwie so ein Abfedersystem hat, dass man trotzdem zumindest noch den Sport ausüben kann.
Ja, man fällt ja auch wirklich von heute auf morgen, von heute auf morgen auch natürlich in ein mentales Loch, aber wie geht es weiter? Auf einmal ist man im Berufsleben mittendrin. Also man ist eigentlich noch 4 Monate, das war ja auch unser Beruf, hatte man eine ganz extrem andere Zeit und von jetzt auf gleich muss man sich darauf einstellen, was ganz anderes, sein Leben komplett neu sortieren, vielleicht sogar seinen Lebensmittelpunkt wieder zu verlagern, weil man eben dort nicht zum Beispiel ansässig war, sondern wieder in die Heimat geht. Was mache ich beruflich? Also da kommt ja so viel dann auf einmal zu und dass man fast gar keine Zeit kriegt, das wirklich abzufedern. Da ist man ja, da muss ich wieder sagen, ist es ja gut, wenn man jetzt vielleicht bei der Bundeswehr, beim Zoll, bei der Bundespolizei ist, dann ist man erstmal finanziell zumindest abgesichert und sie haben uns dann schon auch Übergangszeiten gewährt, das muss man schon sagen. Aber es macht ja nicht jeder so diesen Weg. Und ja, da wird, glaube ich, unterschätzt, wenn man nichts anderes kennt, als sein Leben lang nur Sport zu betreiben und eben auch so umherzureisen. Ich muss sagen, das fällt mir heute manchmal noch schwer. Ich vermisse das heute noch manchmal nach 5 Jahren. Also klar, so das Extremreisen möchte ich auch nicht mehr haben, gerade jetzt, wo ich auch Familie gegründet habe. Aber das war so was Besonderes im Leben und das ist dann manchmal schon schwer, den Alltag so hinzunehmen, wie er eben manchmal ist.
Und deswegen glaube ich, und da nochmal die allerletzte Brücke zu Simon Ammann zu schlagen, auch in dem Sinne überhaupt nicht verwerflich, dass man das einfach so lange, wie es nur irgendwie geht, machen möchte, wenn da einfach die Leidenschaft dranhängt. Ich glaube, das kann jeder von uns irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, hey, ich möchte das, was mir so viel Freude bereitet, was mir so viel gibt im Leben, auch nicht einfach so an den Nagel hängen, beziehungsweise wenn ich es an den Nagel hänge, möchte ich darüber selber entscheiden und das nicht von anderen irgendwie aufgedrückt.
Das war ja auch
Vollkommen.
unser ganzes Leben, ne? Das war ja eigentlich unser
Ja,
Leben. Also
absolut.
egal, wie lange man das betrieben hat, aber die meisten haben ja mit 5, 6 Jahren angefangen. Man hat das eben 20, 25 Jahre betrieben. Und es gibt ja auch ganz viele Sportler, egal welche Sportart man guckt, oder auch Leute, die irgendwie ein, sag ich mal, extremeres Leben geführt haben, die sagen, das Gefühl bekommst du nie wieder, gerade wenn du vielleicht auch noch ganz viel gewonnen hast. Also sagen ja ganz viele, diese Emotion, diesen Kick kriegst du eigentlich nie wieder im normalen Leben, in Anführungsstrichen.
Gibt keine
Ich kann mir,
Ersatzdroge. Ja.
genau.
ich kann mir, ich habe zwar nie Riesenerfolge gefeiert, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, wenn man 20 Jahre lang den Sport gemacht hat, irgendwo im Herzen bleibt man immer Skispringer. Und ja, man hat seine ganze Kindheit darin investiert und das war eigentlich immer das Ding im Leben und das einfach so aufzugeben, ist extrem schwer, ja.
Und man darf auch nicht vergessen, ich vergleiche das immer so, ich habe jetzt ein Musikinstrument gelernt oder bin im Musikverein und habe auch selber vielleicht gar keine Lust mehr oder habe mich da verstritten. Weißt du, dann kann ich das Musikinstrument in die Ecke stellen. Und wenn es mich in 10 Jahren juckt, hole ich das Musikinstrument wieder raus und kann das, wenn ich möchte, bis ich dann irgendwann hier die Erde verlasse, spielen. Und das ist ja auch in ganz vielen Sportarten so. Auch ein Skifahrer, der kann trotzdem irgendwann seine alpine Ski nehmen und wieder Skifahren oder ein Langläufer. Aber als Skispringer, das ist nochmal extremer, weil das machst du höchstwahrscheinlich nie wieder in deinem Leben. Du machst das vielleicht noch eine Weile wieder an die jetzt als Vorspringer.
Ja,
Aber irgendwann kommt auch der Punkt, das ist so extrem bei dieser Sportart, du wirst dieses nie wieder machen, was du eigentlich dein Leben lang gemacht hast. Du kannst nie wieder einfach mal sagen, ich gehe jetzt auf die Schanze, was du beim Radfahren machen kannst. Also ich würde behaupten, fast in jeder Sportart ist das möglich. Und ich glaube, es juckt jeden Sportler, egal wie er mit dieser Sportart ausgeschieden ist oder egal wie sehr er die Schnauze voll hatte. Ich denke auch immer an die Radfahrer, weil ich glaube, die können am liebsten gar nicht mehr das Rad sehen. Aber irgendwann juckt es dich, glaube ich, wieder und dann kannst du es eben rausholen. Das ist beim Skisprung extrem schwierig. Und das ist auch, ja, gebe ich zu, was mir jetzt manchmal auch nach 5 Jahren immer noch schwerfällt oder habe ich auch schon gesagt, wo ich manchmal noch von träume, dass ich nochmal wieder anfange. Das ist ja ganz kurios.
Ja, wenn ihr nicht mit Leib und Seele dem Sport verbunden
Wären wir
wäret,
jetzt nicht hier.
wären wir jetzt nicht hier, hätten wir nicht diesen Streifzug durch die Vergangenheit gemacht. Aber ich kann von meiner Stelle aus sagen, das war sehr interessant, auch mal eine ganz andere Perspektive auf diesen Sport zu bekommen. Auch wirklich tolle Eindrücke von euch, Erinnerungen und auch Aspekte, über die man ja so im Verlauf von der Saison gar nicht so nachdenkt. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das zukünftig nochmal wiederholen, denn ich kann sagen, ich habe noch einiges an interessanten Schlagzeilen in petto. Also, wenn ihr da draußen mögt und ihr beiden natürlich auch, wiederholen wir das sehr gerne, vielleicht sogar noch diesen Sommer.
Ja, ich hoffe, den Zuhörern gefällt es. Das ist ja das Wichtigste, sage ich mal.
So ist es.
Und wenn das gut ankommt, also sehr, sehr gerne wieder. Hat mir viel Spaß gemacht, gerade auch mit Andi. Wir haben ja heute das erste Mal zusammen überhaupt, sage ich mal, die Flugshow bereichern dürfen. War sehr schön, auch von dir einfach mal die Aspekte zu hören, weil du ja eben auch selber Athlet warst. Also gerne wieder auch in diesem Gespann.
Kann mich nur anschließen.
Ja,
Hoffentlich noch
dann.
diesen Sommer.
Ja, das, also an mir wird's nicht scheitern, an euch dann sicherlich auch nicht, dann gehen wir das auf jeden Fall an. Deswegen sage ich recht vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Sagt uns da draußen gerne, wie euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Ideen, Verbesserungsvorschläge. Wir sind da wie immer offen und erreichbar auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr nicht auf den sozialen Medien unterwegs seid, dann gibt es natürlich auch unsere E-Mail-Adresse flugshowpodcast@gmail.com. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fliegt's, soweit es geht.